von Sri Chaitanya Mahaprabhu sozusagen nachfeiern, der gerade am Donnerstag stattgefunden hat, zur Vollmondnacht. So, wer von euch, ist jemand hier das allererste Mal heute hier reingestolpert? Oder sind wir alle alte Hasen? Okay. Und wer spricht alles überhaupt Deutsch? Wer versteht Deutsch? Okay. Wer versteht nicht wirklich Deutsch? Who doesn't understand English? German, of course. Who? Und auf, wenn ich das auf Russisch frage, wie sagt man das? Wie macht ihr das normalerweise? So English translation is at this corner.
Перевод на
русском. And русский украинский translation is there. Is that correct? Translation is this Ukrainian? So gut, da diejenigen, die uns noch gar nicht kennen, Shivatma Prabhu ist das hier, mein Name ist Param Shreyadas. Wir machen solche Sachen wie das, was wir mit euch hier schon machen, schon ja, weit über 30 Jahre zusammen. Und wir sind auch an einer Schule tätig. Ich unterrichte dort Kinder und Jugendliche. Und wir hatten neulich das Thema, wer gehört zu welcher Generation? So. Ihr habt vielleicht alle schon von der Gen Z gehört. Gen Z? Generation Z. Ja. Wer von euch gehört zur Generation Z?
Was ist Generation Z? Wissen wir das?
Okay. Alles nach der Reihe. Ende der 1960er Jahre kam ein Buch heraus und das hieß Generation X. Und es war ein unscheinbares Buch, niemand kannte den Autoren. Aber dieses Buch ging durch die Decke. Und alle waren der Meinung, okay, alle, die jetzt voll in der Blüte ihres Lebens stehen, die heißen Generation X. Mit anderen Worten, ich gehöre zur Generation X. Man sagt 1965 bis 1980. Ja, und dann war dieser Buchstabe irgendwie im Gespräch. Und dann kam die nächste Generation. Und alle haben sich gefragt, ja, wie nennen wir die jetzt? Und sehr, sehr intelligente Leute kamen dann auf die Idee, X, Y. Die hieß dann Generation Y auf Englisch. Und einige sagen, das ist die Generation, die immer Y gefragt hat. Diese Generation war ungefähr roundabout von 1980 bis 1995, 97, so sagt man. Und dann, wer weiß, welche Generation dann kam?
Millennium war früher.
Ja, Millennium oder eben Z. Z. Z ist ungefähr so. Ende der 1990er bis 2010 ungefähr. 2012. Okay. Und ja, die Kinder in meiner Schulklasse, dann war schon Z vorbei. Man wusste dann plötzlich nicht mehr, wie Z ist der letzte Buchstabe. Was machen wir mit der nächsten Generation? Ja. Genau. So, irgendein Einfallspinsel kam dann auf die Idee, dann nehmen wir jetzt die griechischen Buchstaben. Und diese Generation heißt jetzt Generation Alpha. Und man ist sich nicht sicher, ob sich die nächste Generation den Namen Beta gefallen lassen wird. Beta ist immer so die Testversion, ja, in der Softwareentwicklung. Oder man sagt heute, du bist ein Alpha-Mann und du bist ein Beta-Mann. Und keiner möchte zu den Beta-Männern gehören. Aber so. Jetzt haben wir uns gefragt, welche Generation, wie hieß die Generation zur Zeit von Sri Chaitanya Mahaprabhu? Auch eine Generation. Wer hat eine Idee? Die Kirtan-Generation. Interessant.
Oder die Kolumbus-Generation.
Kolumbus-Generation wäre schon ein sehr interessanter Name. Ja. Wir haben uns überlegt, die würde sich wahrscheinlich Generation Ran nennen. Ran. Ran? Generation Renaissance. Ja. Hare Krishna. So. Wer weiß noch, was die Renaissance ist? Who has an idea? What is the Renaissance?
Abkehr von der Technik rein. Die Wiedergeburt dieses, also nach dem Mittelalter.
Man sagt, nach dem dunklen Mittelalter kam eine Wiederbelebung, eine Wiedererneuerung.
Und aber auch gesehen als ein bisschen Abkehr von der neueren, schnelleren Zeit, wieder ein.
Ja.
Richtig.
So, im Mittelalter, die Menschen waren sehr so engstirnig. Nur was in der Bibel steht, das ist richtig. Und wenn jemand an eine schwarze Katze glaubt, die von links nach rechts läuft, dann hat ihn der Teufel heimgesucht. Solche Sachen gab es für hunderte von Jahren. Und irgendwann haben die Leute gesagt, das muss mal aufhören. Wir müssen wieder mal vernünftig denken, wie früher. So, eigentlich gab es nur zwei Orte, wo systematisch philosophisch gedacht wurde. Wer kennt diese zwei Orte?
in den Indien.
Einen Vorschlag ist Indien und Griechenland. Das sind die zwei Orte, man ist sich heute einig, wo systematisch philosophiert wurde.
Aber in Frankreich ist doch diese blaue Blume der Renaissance.
Das kam später. So, es gab, man sagt, drei große Ereignisse, die die Renaissance eingeleitet haben. Wer kennt einen dieser Anlässe oder dieser Geschehnisse, Ereignisse? Sie fanden statt ungefähr zwischen 1440 bis 1500. Drei Ereignisse.
Nach dem Krieg, aber welcher
genau,
weiß
man
nicht.
Okay.
Entweder französische Revolution oder irgendwas.
Okay. Die Entdeckung Amerikas, 1492. Davor passierten noch zwei andere Ereignisse. Man sagt, mit die Erfindung des Buchdrucks. In Deutschland gab es einen Typen, der hieß Johannes Gutenberg. Er erfand den Buchdruck. Vorher haben die Mönche jeden einzelnen Buchstaben mit der Hand aufgeschrieben. Und ihr könnt euch vorstellen, wie lange es gedauert hat, bis ein einziges Buch fertig war. Mit dem Buchdruck konntest du plötzlich hunderte von Büchern gleichzeitig herausbringen, in derselben Zeit. Das heißt, die Ideen und Gedanken konnten sich viel schneller verbreiten. Das zweite Ereignis ist der Fall, also die Besiegung von Konstantinopel, das ist Istanbul. Und ihr fragt euch jetzt, warum hat das so eine Wichtigkeit? Wir hatten eben besprochen, in Griechenland wurde philosophiert, 1500 Jahre vorher. Und es gab Schriften von, wer kennt ein paar berühmte griechische Philosophen?
Aristoteles.
Sokrates.
Platon,
sehr gut.
Origenes.
Origenes ist Latein. Pythagoras.
Okay, das sind schon drei sehr, sehr wichtige. Und diese Schriften, sie waren verloren gegangen in Westeuropa. Sie waren verloren gegangen, keiner kannte sie mehr. Aber im Oströmischen Reich gab es noch solche Bücher, die dann aber auch verloren gegangen sind. Aber ein paar Leute aus Arabien hatten sie auf Arabisch übersetzt. Und als Konstantinopel erobert wurde von den Türken und Arabern, wurden diese Schriften wieder zurück in Latein übersetzt. Und plötzlich fingen die Menschen an, wieder philosophisch zu denken. Ja. So, und wir hatten von dem dritten großen Ereignis gehört. Ein paar Jahre später kam dann Kolumbus und man wusste, die Welt ist viel größer, als wir dachten. Und der Horizont erweiterte sich buchstäblich. Ja. Shivatma Prabhu hat mal so vor 25 Jahren etwas gesagt, wo ich dachte, das klingt ja irgendwie genial, wo hat er das denn her? Er sagte, in Europa waren die Menschen sehr danach aus in dieser Zeit, den äußeren Horizont zu erweitern, neue Welten zu entdecken, neue Reichtümer zu erobern. Zur selben Zeit passierte etwas in Indien, was genau das Gegenteil war. Die Menschen, sie wollten wieder mehr nach innen, ihren Blick nach innen richten, auf Selbsterkenntnis und wo ist Gott? Wer weiß, was fast zur selben Zeit, von der wir hier sprechen, in Indien, genauer gesagt in Bengalen, passierte. Genau. Erschienen, genau. Ja. So, wer weiß das Jahr? Herzlich willkommen. Wer weiß genau das Jahr?
1483.
Wer weiß genau das Jahr, in dem Sri Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist? 1486. Und wir sehen also, genau in diesen Ereignissen ist Chaitanya Mahaprabhu erschienen. Und das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Der Buchdruck wurde erfunden. Srila Prabhupada sagte einmal, diese Bewegung wird sich besonders durch die Veröffentlichung von Büchern verbreiten. Ja. So, jetzt wollte ich mal den Shivatma Prabhu fragen, wo hast du das her? Also, ich fand das sehr gut. Das klingelt bei mir seit 25 Jahren immer wieder im Kopf. Ja, so, das ist der Background von Chaitanya Mahaprabhus Erscheinen, was Europa betrifft. Lass uns kurz uns anschauen, wie sah die Welt in Bengalen aus zu der Zeit? Waren dort alle Vaishnavas und haben Haribol, Haribol gerufen und getanzt? War das so damals in Bengalen 1486?
Ich glaube, das geht ein bisschen verloren. Deswegen ist Advaita Acharya gekommen. Das ist ein von der Chaitanya gewesen.
Ganz genau. Yogeshwarat ist sehr gut gesagt, das Vaishnavatum in Bengalen war so gut wie verloren gegangen.
Es war die muslimische Herrschaft.
Es gab einmal die muslimische Herrschaft. Bengalen stand unter muslimischer Herrschaft. Aber auch die Hindus, sie waren keine Vaishnavas. Sie waren Kali Verehrer. Sie verehrten Halbgötter, um sich materielle Vergünstigungen davon zu versprechen. Sie waren Tantriker. Sie beschäftigten sich so mit schwarzer Magie und sowas wie Voodoo. Ja. Und es gab sehr viele Mayavadis. Mayavadis waren Hindus, die schon den Namen von Krishna gehört hatten und die Bhagavad Gita kannten, aber sie waren der Meinung, ja, am Ende löst sich alles in einem Licht auf. Krishna gehört zum Licht, ich gehöre zum Licht, du gehörst zum Licht und irgendwann ist alles eins. Du bist Krishna, Krishna bin ich. Vishnu, Vishnu, Vishnu. Ja. Das war die Zeit in Bengalen. Und es gab nur eine Handvoll von Vaishnavas. Eine kleine Gruppe, so vielleicht so groß wie unsere Gruppe hier in Hamburg. Ja. Die haben sich so getroffen im Krummholzberg. Irgendwo in Navadvip haben sie sich getroffen und haben getanzt und Hari Bol und Hare Krishna gesungen und getanzt. Und alle anderen Leute waren so völlig mit was anderem beschäftigt. Und das war so schlimm, dass Advaita Acharya, er hat zu seinem Shalagram Shila, seine Form von Krishna, gebetet. Er hat den Namen Krishnas gerufen am Ufer der Ganga. Er hat gerufen, Krishna, du musst erscheinen, so kann es hier nicht weitergehen. Und so ist dann an der Vollmondnacht im Februar, März, Falguna, ist dann Sri Chaitanya Mahaprabhu erschienen. Und Chaitanya Mahaprabhu hat nicht sofort seine Sankirtan-Bewegung in die Wege geleitet, sondern es dauerte ungefähr 16 Jahre. Und davor war er ein Lehrer, ein Sanskrit-Lehrer. Er hieß Nimai Pandit. Und eine letzte Sache zum Thema Generation. Er hatte seine eigene Schule. Und wenn man Lehrer ist oder Lehrerin, man fragt sich manchmal, wenn man die Schulkinder und die Jugendlichen so anschaut, was ist das bloß für eine Generation? Ja. Oder wenn man Kinder hat und die werden etwas älter, die kommen in die Pubertät, dann denken viele Väter und Mütter, was ist das für eine Generation? Wer hat sowas schon mal gedacht? Jagora Prabhu hat 9-mal sowas gedacht. Und jetzt denkt er es wieder 8-mal, weil er hat schon 8 Enkelkinder. Er guckt sich die Enkelkinder an. So interessanterweise, Chaitanya Mahaprabhu hat den Kindern und den Jugendlichen Sanskrit beigebracht. Aber er hat gedacht, einfach nur so Grammatik, das ist langweilig. Wer von uns fand in der Schule Grammatik total aufregend?
Interessant. Ja, aufregend.
Ein bisschen aufregend. Wer hat angefangen zu jubeln und zu tanzen, als er das Wort Konsonant gehört hat? Also die meisten Kinder, die denken so, Konsonant, muss ich das jetzt wissen? Wer dachte auch so? Ich dachte so, Konsonant. Können wir nicht einfach jetzt reden? So, Chaitanya Mahaprabhu, er hat gesagt, okay, das ist langweilig, Konsonanten. Wir nennen sie einfach, wir geben den Namen, diesen Wörtern einfach Namen von Krishna. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Es gibt harte Konsonanten und weiche Konsonanten. Wer kann uns ein Beispiel von einem harten Konsonanten geben? Ein Tipp vorweg. Konsonanten sind Buchstaben, die nicht zu den 5 Vokalen gehören. A, B, I, O, U. Alle anderen Buchstaben sind Konsonanten. So, Moment, nicht so schnell. Jetzt wollen wir wissen, von den ganzen Konsonanten, es gibt 21, welche von denen sind hart? Hat jemand einen Vorschlag? R nicht.
K.
Okay, ganz langsam. T. K, zum Beispiel K. Wir stoppen mit der Kehle Luft und plötzlich öffnen wir unsere Kehle und die Luft explodiert. Alle einmal. K. Ja? Jetzt die weiche Form. Wer weiß, was die weiche Form vom K ist? Nein?
G.
Passiert genau dasselbe. Wir stoppen an derselben Stelle die Luft, aber wir lassen die Explosion weich. Wir halten sie weich. Alle einmal. G. Bisschen weicher. So, Chaitanya Mahaprabhu, er erfand eine völlig neue Grammatik. Sie hieß Hari Vyakarana. Habe ich das richtig ausgesprochen? Und er sagte, die harten Konsonanten, die nennen wir nicht harte Konsonanten. Wie langweilig ist das? Wir nennen sie die Yadus. Die Yadus, das sind die Anhänger, also die Familienangehörigen Krishnas in Dwaraka. Sie sind alle Kshatriyas. Ja? Und die weichen Konsonanten wie G, D, B, die sind weich, und K, P, T, das sind harte, das sind die Yadus. Wer weiß, wie die weichen Konsonanten heißen? Welchen Namen hat Chaitanya Mahaprabhu diesen Konsonanten gegeben? Er hat sie die Gopalas genannt. Ja, die Kuhhirtenjungen oder die Kuhhirten, die sind sweet, die sind weich. So, und dann gibt es eben Regeln, wenn harte Konsonanten auf weiche Konsonanten treffen, dann greift eine bestimmte Grammatikregel und umgekehrt. So, das waren die ersten 16 Jahre von Chaitanya Mahaprabhu. Und dann, als er 16 Jahre alt war, hat diese kleine Gruppe von Vaishnavas, sie hat gedacht, dieser Nimai Pandit, er hat so ein Charisma, er ist so anziehend, so attraktiv. Wenn er doch auch ein Vaishnava wird. Und wie Chaitanya Mahaprabhu dann ein Vaishnava geworden ist, natürlich, wir wissen alle, Chaitanya Mahaprabhu ist Vishnu selbst. Das hören wir dann ein anderes Mal. Auf jeden Fall, Chaitanya Mahaprabhu hat sich diese Generation, diese Schülergeneration vorgeknüpft in seinem Unterricht und hat ihnen die ganze Grammatik auf Krishna-bewusste Weise beigebracht. Und jedes Mal am Ende des Schulunterrichts waren alle Schüler in Ekstase und haben Hari Bol! Hari Bol! Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Shri Gaura Purnima ki jai. Shri La Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Premanandi Hare Bol. Gibt es vielleicht noch eine Frage oder einen Kommentar? Vielleicht können wir an dieser Stelle mal unsere Delegation aus Hannover begrüßen. Wir haben hier eine Delegation von sehr besonderen Devotis. Es ist einmal unser Yogeshwara Prabhu. Yogeshwara, wink mal mit deiner Hand. Hallo. Und hier, das ist Ramba Devi Dasi. Und die beiden haben in den 1980er Jahren in Hannover ein Zentrum geleitet, wo sehr, sehr viele Devotis dann auch zu Devotis wurden. Und sie haben Verstärkung mitgebracht. Wer ist alles aus Hannover heute hierher gekommen? Genau, Sergei und Julia. Genau. Oh, okay, okay. Und Nitai, hier ist Nitai Gunamani. Wink einmal, Nitai Gunamani. Und hier, wo ist der? Sunil, wo ist Sunil?
Da draußen.
Okay. Ja. Okay. Genau. Vishaka Devi Dasi. Hari Hari Wo. Haben wir noch jemanden vergessen? Und hier.
Die beiden, hier kommen auch was, wenn man versteht.
Ja. Okay, winkt einmal. Hallo. Und du auch, oder?
Ja.
Hallo. Ist dein Name noch?
Jens.
Jens. Super. Okay. Keine Fragen, keine Kommentare. Es war zu kompliziert.
Nein, war sehr interessant. Vielleicht so interessant, dass es ein bisschen verblüffend war.
Ja, du meinst schon, ja, okay.
Verblüffend.
Ja, ich habe noch nie so einen Vortrag gehört.
Danke schön, Herr Menschen.
Du hattest ja zum Schluss so einen schönen Cliffhanger reingebracht, ja.
Eine Sekunde.
Du hattest ja am Ende so einen schönen Cliffhanger reingebracht, wann Chaitanya zu Chaitanya wird, ja. Und sagtest dann, diese Geschichte gibt es beim nächsten Mal. Wann wird das sein?
Vielleicht, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert. Wenn ihr nächsten Sonntag vielleicht hier wieder zum Sonntagsfest kommt und auf den Subscribe-Button drückt, dann vielleicht jemand wie Jaigora Prabhu werden dann vielleicht am nächsten Sonntag oder am übernächsten Sonntag genau dort weitermachen.
Okay, darf ich da noch was einschieben? Da gibt es, weil wo du von dem Button gesprochen hast, da oben so kleine QR-Codes, die aufzunehmen. Genau. Das ist mal angehängt.
Sehr gut.
Also in Bengalen war die Situation so, dass es war die muslimische Herrschaft und viele Hindus mussten bei den Muslimen arbeiten, um überhaupt zu überleben. Und die zwei Beispiele sind eben Sanatan Goswami und Rupa Goswami. Und die haben sogar muslimische Namen annehmen müssen, um da arbeiten zu müssen. Es war verboten, Harinamen in der Öffentlichkeit zu singen. Und viele Hindus dachten, Wein trinken und Fleisch essen ist Genuss. Das war die Situation.
Was auch interessant ist, die Leute in Bengalen, sie waren alle genau gleich, mehr oder weniger genau gleich gekleidet. Die Kali-Worshippers hatten dieselbe Kleidung an wie die Mayavadis und auch die Vaishnavas, teilweise sogar die Moslems. Der Unterschied war, die Vaishnavas hatten einen Vaishnava-Tilak und die Kali-Verehrer oder Shiva-Verehrer, sie hatten einen vertikalen Tilak. zum Beispiel, solche kleinen Unterschiede, aber sonst waren sie gleich gekleidet. So als Chaitanya Mahaprabhu dann die Sankirtan-Bewegung einläutete, er zog sich keine neuen Kleider an. Er hatte vielleicht Vaishnava-Tilak, aber sonst änderte sich seine äußere Kleidung nicht und auch nicht die der anderen Beigesellten. Und ich habe gedacht, ich lese euch zum Schluss noch einen kurzen Auszug aus diesem Buch hier vor. Wer kennt dieses Buch? Ja? Das Buch heißt Srila Prabhupada und seine Schüler in Deutschland. Und da haben wir einen Augenzeugenbericht von niemand anderem als His Holiness Satchinandana Swami. Und ich dachte, dass der Vaidyanath Prabhu vielleicht auch heute hier ist. Denn es geht um den Vater von Satchinandana Swami und von Vaidyanath Prabhu. So. Satchinandan Swami spricht hier, lass mich kurz gucken, wo es anfängt, hier. Es ist in Englisch, aber ich habe es schon so oft gelesen, dass ich das, denke ich, gut in Deutsch übersetzen kann. Satchinandan Swami spricht jetzt. Also wir müssen vorher wissen, Srila Prabhupada kam das zweite Mal nach Deutschland. Er war nur zweimal in Deutschland. Einmal 1969 in Hamburg. Hamburg, Kija! Und das zweite Mal war er im Raum Frankfurt, Schloss Rettershof. Er war dort 1974 und es wurden auch verschiedene Denker und Philosophen und Geistliche eingeladen, darunter zum Beispiel Graf Dürkheim. Und Srila Prabhupada gab dann einen öffentlichen Vortrag in der Nähe von Frankfurt. Jaigura Prabhu, warst du dort? In Frankfurt bei dieser Veranstaltung?
Okay. Ich habe da geheiratet, da war ich.
Jaigura war genau zu dem Zeitpunkt, hat er geheiratet, da hat er ein bisschen die Übersicht verloren. Auf jeden Fall, als der Vater von Satchinandan Swami hörte, dass man den Swami einmal direkt treffen konnte, damals gab es keinen Zoom, man musste wirklich dann nach Frankfurt fahren. Und Satchinandan Swami sagt, "My father came all the way from Hamburg to meet Srila Prabhupada." Mein Vater kam die ganze Strecke von Hamburg runter nach Frankfurt, um Srila Prabhupada zu treffen und sich mit eigenen Augen das anzusehen, worin... Please take 1 meter, move 1 meter into the front. Alle bitte 1 Meter mal nach vorne rücken. Es kommen noch einige Gäste. So. Er fragte sich, worin sind meine Söhne dort reingeraten? Ja? Als dann Srila Prabhupada fragte, ob es irgendwelche Fragen gibt nach seinem Vortrag, da stand der Vater von Srila Prabhupada auf, das war damals so, wenn man sich in der Schule gemeldet hat. Was habe ich gesagt? Da stand der Vater von Satchinandan Swami und Vaidyanath, der stand so auf und meldete sich. Der war ein gut gekleideter Herr, hatte sich die besten Kleider angezogen, weil er traf ja den Swami. Er hatte Krawatte und wie nennt man das, Anzug an und meldete sich wie ein Gentleman. Und der Srila Prabhupada, er nahm ihn dann dran. Jetzt hört, was der Vater sagte. Wie kann man erwarten, dass etwas Gutes dabei herauskommt, wenn man Menschen, die eigentlich aus einer ganz anderen Kultur kommen, herausreißt und in eine ganz andere Kultur wieder reinpflanzt? Mit anderen Worten, wie kann man eine exotische Kultur aus Indien nehmen und einfach in Deutschland reinpflanzen? We are Germans. Wir sind Deutsche. We need the Occidental Culture. Wir brauchen die westliche Kultur. Es gibt die orientalische und die Occidental Kultur. Und jetzt gibt er ein Gleichnis, ganz interessant. Es wäre wie, wenn man ein Nilpferd oder ein Krokodil aus dem Nil herausnimmt und in die Elbe wirft. Wer war alles schon mal an der Elbe? Habt ihr schon ein Krokodil dort gesehen? Der Vater fuhr fort: Das Krokodil wird elendig in der Elbe verrecken. So, jetzt kommt's. Wie reagiert Prabhupada? Prabhupada schaute, sah ihn an und sagte einfach nur: Nein, Sie können Krishna bewusst in Krawatte und Anzug werden. Und seitdem, der Vater von Satchinandan Swami, er hat nicht mehr nachgefragt, das hat ihm gereicht. Er war ganz zufrieden mit dieser ganz kurzen Antwort. Okay. Srila Prabhupada ki jai.
Ja,
reicht, ne? Wie geht das Programm weiter, Jai Gora Prabhu? Thank you.